Mitten im Leben.
Wie findet ein Pazifist zum Pazifismus? In einem Gespräch mit Elke Rutzenhöfer, der Chefredakteurin von Mitten im Leben, erzählen der Liedermacher Konstantin Wecker und die evangelische Theologin Margot Käßmann von ihren Vorbildern in der Friedensbewegung. Konstantin Wecker gesteht dabei, dass er sich noch vor wenigen Jahren nicht habe vorstellen können, dass die Frage nach Frieden wieder einmal so aktuell werden würde wie heute.
Welche biografischen Erfahrungen bewirkten, dass Sie sich in der Friedensarbeit engagierten?
Bei mir ist es eigentlich ziemlich selbstverständlich, dass ich mich so früh schon engagiert habe für die Friedensbewegung. Mein Vater war, erstmal waren meine Eltern Antifaschisten, was ist schon ein großer Segen war für mich, weil in dieser Zeit, als kleiner Junge konnte ich über diese grausige Zeit mit meinen Eltern reden. Es wurde nicht aus Scham totgeschwiegen, wie bei den meisten meiner Schulkameraden. Und mein Vater hat mit einem bemerkenswerten Satz den Kriegsdienst verweigert im Zweiten Weltkrieg und wie durch ein Wunder und durch ein großes Glück überlebt. Als er sagte, ich war 5 Tage lang, haben sie mich eingezogen und dann musste ich mich 5 Tage lang anbrüllen lassen von Vollidioten, von denen sich kein normal denkender Mensch, ein vernünftiger Mensch anbrüllen lassen würde. Und dann drückt man mir ein Gewehr in die Hand und sagt, ich soll auf irgendjemanden schießen, den ich gar nicht kenne. Und dann bin ich wieder gegangen. Und das ist für mich die knappste und eigentlich beste Erklärung gegen den Wahnsinn des Militarismus und des Krieges. Und damit bin ich groß geworden und mit einer sehr kämpferischen Mutter, die also wirklich auf Demos bis kurz vor ihrem Tod dabei war. Und am Ende noch, immer wenn es gegen Nazis ging, vor allem gegen NPD damals, war das so ein Republikaner. Und das sage ich vielleicht noch kurz, weil das so passend ist zur heutigen Zeit. Sie sagte immer zu mir, ach schau mal Konstantin, da in München, da im Rathaus, da war diese braune Brut. Ich habe sie ja erlebt, diese Verbrecher. Aber sag einmal, die Neonazis sind doch noch viel dümmer wie die Nazis damals. Die müssen doch wissen, wie es ausgegangen ist. Der Satz bleibt mir ewig im Kopf, weil es ist einfach so wahr, was sie da gesagt hat.
Ja, bei mir ist es anders, aber auch in der Kindheit natürlich eine Prägung gewesen. Und das muss ich sagen, meine Eltern waren beide eben jung im Krieg, haben den Krieg erlebt. Meine Mutter stammte ja aus Hinterpommern, haben auch erlebt, was das heißt, dass der Krieg alles zerstört. Also bei uns zu Hause war das ganz klar. Mein Vater ist gerade 18 gewesen, als der Krieg anfing und ist dann bis zum Ende im Krieg gewesen. Und das alles zu tun ist, Krieg zu verhindern, das war bei uns zu Hause ganz klar. Und auch die Angst vor Krieg. Ich habe immer gesagt, 68 hatte ich meinen ersten Eintrag ins Tagebuch, als die Sowjetarmee in Prag einmarschiert ist. Und das hat meine Eltern total geängstigt, weil 400 Kilometer sind im Krieg gar nicht so viel. Also Angst vor Krieg zu haben, ist auch eine Lebenshaltung, dass man was dagegen tun muss.
Und heute, wie sehen Sie jahrzehntelanges Friedensengagement, ist ja bei Ihnen beiden so, wie sehen Sie das heute? Hat sich das gelohnt?
Wenn ich da kurz mit einem Satz von Hannes Wader antworten darf, den kann man ja auch etwas variieren, aber das war sehr schön. Dem Hannes wurde, als wir zusammen auf Tour waren, immer die gleiche Frage gestellt wie mir von kritischen Journalisten. Aber lieber Herr Wader, lieber Herr Wecker, jetzt versuchen Sie es seit 40 Jahren, eine gerechtere Welt zu machen, mit Ihren Liedern die Welt gerechter zu machen und friedlicher. Schauen Sie sich doch mal die Welt jetzt an. Es hat doch alles nichts genützt. Dann sagte der Hannes drauf, das ist unfair, die Frage ist unfair gestellt. Man müsste es andersrum stellen. Wie sähe die Welt aus ohne diese vielen Mosaiksteinchen, zu denen wir gehören? Ja. Und ich glaube, das wäre auch in dem Fall meine Antwort auf die Frage. Ja, es hat etwas bewirkt. Auch wenn ich manchmal an Demos dabei war, wo gerade mal 20 Leute standen. 20 für mich bewundernswerte Leute. Und es hat trotzdem etwas bewirkt. Es wäre noch viel schlimmer, wenn es diese vielen auch völlig unbekannten Mosaiksteinchen nicht gegeben hätte und nicht weitergeben würde.
Und ich denke, das ist in Deutschland doch auch zu spüren, dass das Friedensengagement was verändert hat.
Ja.
Weil wir wissen, in Deutschland gibt es eine Grundskepsis gegen den Krieg und gegen die Militarisierung, die Aufrüstung und auch die Rüstungsexporte jetzt. Und das, finde ich, ist in der Bevölkerung auch zu spüren. Also die letzte große Krisendemo, auf der ich war, die war gegen den Irakkrieg. Ich meine, muss man sagen, da waren in Berlin 500.000 Menschen auf der Straße.
Ja.
Das waren ja nicht
wenige. Ich weiß, ja.
Und manchmal könnte man natürlich verzagen, wenn man sieht, dass diese Kriegstreiberei und Militarisierung immer weitergeht, weil Geld dran verdient wird.
Ja.
Aber andererseits würde ich nie die Hoffnung aufgeben, dass es um Veränderung geht. Und da sehe ich ja auch, wie Leute aus allen Bereichen der Gesellschaft kommen und sich engagieren.
Und ich meine, eines müssen wir noch sagen, Margot. In Deutschland haben wir natürlich auch noch, und das muss man immer wieder betonen, die Chance, dass wir, die Bundesrepublik und die Deutschen, ihre Geschichte, ihre schreckliche Geschichte besser aufgearbeitet haben. Nicht perfekt, es gibt kein Perfekt, aber besser aufgearbeitet als viele, viele andere Länder, wenn nicht sogar die meisten Länder auf der Erde. Und das muss man immer wieder betonen, wie wichtig diese Aufarbeitung ist, vor allem gegenüber denen, die jetzt sagen, ja, was haben wir denn damit zu tun? Das war doch damals. Ja, wir wollen das nicht mehr hören. Wir müssen es immer wieder hören, denn genau diese Aufarbeitung, das dauernde daran erinnern, ist wichtig, damit wir uns auch immer wieder in die Herzen und in die Köpfe hineinrufen, wie schrecklich Krieg ist.
Haben Sie Angst vor dem neuen Krieg?
Ja. Ja, ich hätte bis vor 3 Jahren in vielen Punkten anders geantwortet, aber ich bin seit 3 Jahren wirklich, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass so etwas passieren kann wie die AfD. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass so etwas passieren kann wie dieser weltweite populistische Rechtsruck ins Nationale, wieder ins Nationalistische, das hat mich wirklich kalt erwischt und ich bin auch der Meinung, dass, und ich rufe auch immer wieder Kolleginnen und Kollegen auf, dass auch diejenigen, die bis jetzt keine politischen Musik oder Lieder oder Gedichte oder Texte gemacht haben, wenigstens Stellung beziehen sollten. Es ist wirklich sehr gefährlich. Wenn ich an Brasilien denke, da brauche ich nicht nur Ungarn und Salvini. Ich lebe hier in Italien. Ich habe richtig Angst vor Salvini, muss ich wirklich sagen. Ja. Ich habe Angst davor, dass dieser Mann immer noch mehr Leute um sich scharrt. Und wo ist die Gegenbewegung jetzt gerade hier in Italien? Ich habe Angst.
Also das geht mir auch. Und ich glaube, dass deshalb die Leute, die, sag ich mal, vernünftig sind, sich verbünden müssen über die nationalen Grenzen hinweg, weil das war in unserer Jugend jetzt doch die große Errungenschaft, dass Grenzzäune gefallen sind. Jetzt wollen sie alle wieder Mauern bauen und Grenzen zuziehen. Und ich glaube, da müssen wir auch europäisch denken und sagen, wir müssen jetzt die Hände reichen, wieder über diese Grenzen hinweg, gegen diesen entsetzlichen Nationalismus, den ich für ein Phänomen wirklich des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gehalten habe. Da müssen wir uns auch verbünden einfach.
Ja, ja. Je älter ich werde, desto unverständlicher ist es mir, dass überhaupt Waffen gebaut werden. Ich glaube immer mehr, wir müssen an einer Welt ohne Waffen arbeiten. Wenn man sich das mal vorstellt, wenn diese ganzen Waffen wegfallen würden, dann würden manche Leute natürlich mit den Fäusten aufeinander zugehen, aber bitte, dann sollen sie das, hat doch nichts damit zu tun. Wieso werden überhaupt noch Waffen gebaut? Es ist mir unverständlich.
Ich bin ein
ja, weil es um Geld geht, natürlich, klar. Ja.
Ihre Vorbilder im Engagement für den Frieden?
Ja gut, den Vater natürlich durch diese, es war ja, als junger Mann empfand ich ihn ja als Helden und er hat immer sich geweigert, er hat gesagt, ich war kein Held, Konstantin, ich habe das einfach nicht eingesehen, mich anbrüllen zu lassen. Mhm. Das fand ich eigentlich so, er hat sich wirklich nie als Held gefühlt oder als großen Widerstandskämpfer oder so irgendwas und das hat mir eigentlich, im Alter imponiert mir das noch sehr viel mehr, als wenn er jetzt da dauernd damit geprotzt hätte und angegeben hätte. Ja, toll, Dorothee Sölle gehört zu den Vorbildern und nach wie vor natürlich Sophie Scholl. Da habe ich eine besondere Beziehung. Es hängt auch ein Foto von der Sophie Scholl bei mir seit vielen Jahrzehnten in meinem Zimmer und wandert mit mir von jedem Umzug zu Umzug mit. Ich habe einmal in einem Hörbuch den Polizisten gesprochen, der sie verhört hat. Mhm. Und das sind Originalprotokolle und da hat diese junge Frau so atemberaubend selbstverständlich geantwortet, aber wissend, dass sie sich um Kopf und Kragen redet. Und der Polizist wollte sie sogar noch davon kommen lassen, hat er später immer wieder gesagt. Und man merkt es auch an der Art der Fragen. Und das ist schon...
Oh, das ist eine tolle Geschichte.
Es ist unglaublich, weil man muss so sicher sein in seinem Innersten. Es gibt ja auch dieses Foto noch, wo sie mit ihrem Bruder kurz vor ihrer Exekution noch eine Zigarette rauchen und sich anlachen. Ja? Man muss so sicher sein im Innersten, dass man das Richtige tut. Mhm. Nur wenn man diese innerste Überzeugung hat, diese tiefe Überzeugung, angebunden zu sein an sein Innerstes, dann kann man so sein und auch so unglaublich selbstverständlich und humanistisch und klug sprechen. Also das ist schon eine große, ja, ist ein großes Vorbild.
Also für mich muss ich sagen, ich fange mal mit Jesus an, ein bisschen weit gegriffen.
Ja, ja, aber natürlich.
In
ja.
dem Interview, nachdem du mich dann da verteidigt hast, damals hatte ich ja gesagt, liebet eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, auf die Frage, ob ich auch für Terroristen beten würde. Und das war ja ein Zitat von Jesus, das mir dann einen Shitstorm besorgt hat. Und darüber muss ich fast lachen, weil Jesus wird oft so weichgespült und das ist radikal. Liebet eure Feinde, das ist echt radikal. Und wenn ich dann jetzt ganz weite Sprünge mache, Bertha von Suttner, finde ich auch eine tolle Frau, in der Zeit als Frau so aufzutreten, völlig verarmt, eine andere Geschichte, aber jedenfalls wurde die auch sehr verlacht für ihren Pazifismus. Und natürlich Martin Luther King, der bleibt mir ein großes Vorbild, weil er dieser Versuchung widerstanden hat, die Malcolm X und andere ja immer wieder auf den Tisch gelegt haben, jetzt müssen wir doch zu den Waffen greifen.
Wie gehen Sie beide mit dem Vorwurf um, der immer wieder kommt, Pazifismus ist eine unterlassene Hilfeleistung?
Bitte, Margot.
Naja, für mich ist wichtig, und ich finde, das hat King auch sehr klar gemacht, Pazifismus ist nicht Widerstandslosigkeit. Ja? Gewaltfreiheit ist das eine, aber das heißt ja nicht, dass du passiv bist und nichts tust. Also Konstantin singt dagegen an, ich rede dagegen an, wir engagieren uns auf Demonstrationen und anderem mehr. Ich weiß, dass man schuldig werden kann durch Pazifismus, aber dann werde ich lieber durch Pazifismus schuldig, weil andere Opfer werden als durch Militarismus.
Das ist sehr schön und ich bin mir sicherer als jemals zuvor in meinem Leben, dass nur eine Gesellschaft, nur eine menschliche Gesellschaft nur überleben kann durch Gewaltfreiheit. Und man muss den Pazifismus für sich selbst entscheiden. Pazifismus heißt übrigens auch nicht, das wird auch immer falsch verstanden, dass wenn du auf der Straße gehst und einer steckt dir ein Messer an den Hals, dass du dich nicht wehren darfst dagegen. Das heißt es nicht. Wenn du es entscheidest, kannst du dich. Du kannst auch in dem Fall, natürlich kannst du sagen, okay, dann stehe ich mich lieber ab. Aber für mich ist Pazifismus, heißt das nicht, dass man sich nicht wehren kann, dass sich eine Frau nicht wehren kann, wenn sie vergewaltigt wird, sich dagegen zu wehren. Das ist aber etwas anderes, als zu beschließen, dass ich mit Waffengewalt Frieden schaffen werde. Und für mich gibt es keine andere, für mein ganzes Denken gibt es keine andere Lösung als eine gewaltfreie. Natürlich sind wir Utopisten, aber man darf sich doch auch, oder ich habe keine Scham, ein Utopia zu vertreten.
Aber das hat doch Dorothee Sölle so schön formuliert, ein Volk ohne Visionen geht zugrunde.
Es geht zugrunde, genau. Ja, ganz im Gegensatz zu unserem Ex-Bundeskanzler. Ja. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
Genau. Wie lässt sich Frieden üben? Wie kann ich Kinder, Enkelkinder zu Friedensbewegten erziehen? Wie lässt sich das bewerkstelligen? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass viele Menschen sagen, sie sind so angestrengt in ihrem Leben, dass sie sich einfach überfordert fühlen und jetzt sollen sie sich auch noch für den Frieden engagieren.
Nee, bei der Kindererziehung, sage ich mal, bei den Enkelkindern ist das doch relativ leicht. Du erzählst die Geschichten, die Geschichten vom Krieg, wie schlimm das ist, wie furchtbar das ist. Und also ich glaube, Kinder, natürlich streiten sich Kinder, aber Kinder haben Angst vor dem Krieg. Auch schon kleine Kinder, die wissen doch aus Nachrichten, Bildern und so weiter, wie entsetzlich das sein kann. Also bei der Erziehung finde ich es sehr leicht. Ich verstehe auch, dass viele in der Rush-Hour des Lebens sagen, also ich habe gar keine Kraft, mich zu engagieren. Aber wenn die Frage ist, es könnte dich sehr schnell betreffen, uns alle, also wenn der INF-Vertrag gekündigt wird. Mhm. Also die Menschen müssen spüren, das geht sie was an, sie ganz persönlich. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder klar machen. Wir leben hier auf so einer Insel der Seligen, aber die kann ganz schnell zerbröckeln.
Und das gibt uns auch eine Verpflichtung, dass wir auf einer Insel der Seligen leben. Und das ist etwas, worüber ich in den letzten Jahren sehr intensiv immer wieder nachgedacht habe. Natürlich kann ich nicht von einem kriegstraumatisierten Kind oder Jugendlichen erwarten, wenn er gesehen hat, wie seine ganze Familie zerbombt wurde, dass er seine Feinde liebt oder dass er mit Peace-Zeichen auf seine Feinde zugeht. Dann muss man erstmal versuchen, dieses Trauma über eine jahrzehntelange, ein Krieg ist ja nicht beendet nach einem Krieg, es geht ja weiter durch die traumatisierten Menschen. Die bräuchten jahrzehntelange psychotherapeutische Behandlung, um da einigermaßen wieder, wenn Kinder einen Krieg erlebt haben. Also wir haben dieses Wunder fast. Ich bin der Älteste von uns. Ich habe 71 Jahre ohne Krieg erleben dürfen. Das ist eine Ausnahmesituation in der Weltgeschichte. Und das gibt aber meines Erachtens eben auch eine Verpflichtung, denn nur aufgrund dieser Insel der Seligen, wie du es vorhin genannt hast, kann ich relativ untraumatisiert auch über eine friedliche Welt überhaupt nachdenken und mir eine friedliche Welt vorstellen. Und diese Idee, die möchte ich weitertragen.